Babette wohnt alleine am Waldesrand in einem Haus. Die Leute haben Angst vor ihr. Aber da im Keller, sorry, bei mir könnt ihr das nicht lagern. Wir müssen es alles in diese Höhle schaffen, wo wir ständig Leuten dann auch selber den Schlüssel geben, damit sie sich die Höhle angucken können. Das ist der Plot. Da sage ich wirklich Gratulation.
Der Rose.
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Heute überführen wir den Korpus der deutschesten amerikanischen Detektivserie in ihr natürliches Habitat, die Schwäbische Alb. Wir erleben in einer der wichtigsten und zugleich unbeliebtesten Drei-Fragezeichen-Folgen ihn, den Höhlenmenschen, der keinen dunklen Stollen auslässt, an dessen Ende ihm ein Kasten Bier versprochen wurde.
Linus Volkmann.
Und mich, die strahlende Fackel in der Hand aller Anständigen, Felix Scharlau. Heute hören wir drei Fragezeichen, Folge 67, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Särge.
Just? Das sind Mumien!
Nein, das dachte ich zuerst auch, deswegen habe ich mich so erschreckt. Oh, das sind keine Mumien, das sind Statuen.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Du hast mich auch nochmal drum gebeten. Ich sag nochmal, worum es hier geht. Wir sind bei Folge 66, glaube ich, unseres Podcasts. Ich bin Felix, du bist Linus und wir reden jedes Mal über ein Hörspiel. Einmal suchst du dir das aus, einmal suche ich mir das aus. Und heute ist wer dran, Linus? Ich hoffe, du weißt es.
Absolut. Die geraden Folgen macht mein Partner, der Felix, den ihr eben schon gehört habt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
Klasse. Ja, ich habe schon gehört, vielleicht darf ich ein bisschen spoilen, ich habe Linus zum Aufnehmen 3 Tage so angeboten im Kalender, da könnte ich. Da hat er sich schon für den letzten entschieden und wollte gestern nochmal verschieben, weil er offensichtlich gelumpt hat am Wochenende. Kann das sein?
Genau, es ist ja so, du hast immer so viel zu tun, Felix, und ich muss mich akribisch an dein Schedule halten. Und dann habe ich gestern gesagt, als ich gerade aus dem Club kam, so können wir einen Tag später. Und selbstverständlich, was war deine Antwort?
Nee, nein. Geht nicht. Keine Zeit. Ist auch so.
Ja, ich habe das Martini-Glas noch in der Hand und bin aber vielleicht auch gerade deshalb top motiviert. Also ich war ja am Anfang ziemlich erschrocken, weil als ich dieses Hörspiel gehört habe. Aber Felix, wir fangen ja immer so ein bisschen privater erstmal an. Für alle, die hier noch nie waren, ne, damit man erstmal uns auch kennenlernt, damit man erstmal merkt, so ach, man kann die Jacke ablegen und so. Deshalb würde ich gerne wissen, was hast du denn so gemacht? Wie geht es dir, Felix? Wir nehmen ja nur noch einmal im Monat auf, also ist es besonders spannend.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich, es geht jetzt doch leider, auch so sehr muss ich dich enttäuschen, doch um Inhalte, denn die Tatsache, dass ich dieses Hörspiel genommen habe, ich habe es eben noch so ein bisschen witzig verpackt, hat einen ernsten Hintergrund. Die meisten haben es nicht mitbekommen, aber es gab ja zum Beispiel diese Präsidentschaftswahl in den USA, die hat mich doch sehr beschäftigt, also sowohl im Job als auch privat. Da habe ich jetzt nicht sonderlich interessante Meinungen zu. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was die meisten da draußen denken. Aber irgendwie ging es mir dann halt wirklich so, dass ich dachte so, oh, das nächste Hörspiel, was will ich da machen? So, ne? Im Prinzip musst du dir überlegen, kann man die drei Fragezeichen unterstützen? Kann man es noch hören jetzt, wo in diesem Land wieder dieses Unrechtsregime da von Trump herrscht? Ne? Irgendwie wird man so ein bisschen, Cocooning ist ja auch so ein Herbstthema und so. Da dachte ich, wir müssen irgendwie bei uns bleiben, wieder hier in Deutschland. Und dann dachte ich so, nee, da machen wir jetzt mal die eine Deutschland-Folge von den drei Fragezeichen. Und irgendwie so, das, ne, ist jetzt so ein bisschen symbolisch gemeint, aber so geht es mir generell gerade, glaube ich, privat. Ich bin so ein bisschen mehr so an so einer Innerlichkeit dran mal wieder. Aber so eine gute Innerlichkeit.
Ach, das finde ich aber schön, zumindest wenn du es so auskleidest für uns. Man ahnt ja, dass da auch schon ein bisschen Schrecken verkapselt ist oder verkapselt werden muss. Kann jeder auch nachvollziehen oder jede. Und mir ging es ähnlich. Also ich habe mich vor dieser Wahl in Amerika doch auch sehr zurückgezogen. Also ich hatte die letzten beiden Wahlen in Amerika, habe ich ja auch noch so verfolgt. Und man war ja dann jedes Mal so für Bass erstaunt, wie sie ausgingen. Und auch, dass die Wahl von Biden ja sehr knapp war und dann der Verrückte noch stürmen wollte. Und deshalb habe ich dieses Mal daran nicht mehr geglaubt und habe mir das tatsächlich auch nicht angeguckt. Also ich habe nur dann natürlich festgestellt, wie es ausging und habe überhaupt nichts angeguckt. Das konnte ich mir nicht geben. Für dich, du hast ja gesagt, du arbeitest auch da so ein bisschen mit, also bei den Republikanern oder was. Also du musstest ja beruflich da alleine schon hingucken.
Genau, ich habe den X-Account der deutschen Republikaner habe ich betreut. Nein, ich habe tatsächlich live ab 6 Uhr morgens gearbeitet im komödiantisch-journalistischen Bereich. Und da war es ja beim letzten Mal so, wenn du dich erinnerst, da hat es ja 5 Tage gedauert, bis mal klar war, wer gewählt wurde. Deswegen genau. Habe ich mich natürlich darauf eingestellt, ich setze mich da 6 Uhr morgens hin beim Kaffee, Second Screen, gucke ich die Simpsons oder so und es passiert einfach nichts. Ich habe nichts zu tun. Genau. Und dann war um 7 schon die große Depression da. Also es war jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber du hast schon gesehen, nein, es ist jetzt schon vorbei. Und da muss ich sagen, ist meine Stimmung doch ziemlich in den Keller gefahren. Ging ja den meisten so, die dann vielleicht aufgestanden sind und dachten, naja, jetzt mal gucken, was heute noch so passiert. Ah nee, ist schon erledigt. Schön.
Ich möchte mich ja nicht loben, aber ich weiß nicht, die Erfahrungen der letzten 2 Wahlen haben mir nichts anderes gesagt. Aber gut. Krass aber, dass man trotzdem immer noch so über das Jahr so diese Hoffnung immer noch mal so hingehalten bekam. Da hatte ich schon immer gedacht, so nein, 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 nein. Aber natürlich hatte auch ich irgendwann mal dran geglaubt, es wäre anderes möglich.
Ja,
dennoch finde ich schön, dass du jetzt diese Folge ausgesucht hast, die 3 Fragezeichen in Deutschland mit diesem Hintergrund. Ich muss sagen, ich kannte die Folge eben gar nicht so richtig und finde es aber sehr stimmig, dass wir jetzt hier darüber sprechen und es bietet ja auch sehr viel Gesprächsstoff.
Ja, aber wie ging es denn dir? Die Leute fragen schon längst sich zu Hause, warum hat er denn schon wieder so viel gesoffen?
Zu viel gesoffen, also so möchte ich auch nicht rüberkommen. Das ist ja auch dieser Podcast,
da spät.
Hören ja auch Leute aus dem Feuilleton zu, Adlige und so, und die wollen doch bestimmt gucken, ob ich auch einer von ihnen sein könnte. Naja, also nicht, dass in den Königshäusern nicht getrunken würde. Grüße. Ja, ich war in Leipzig, also das ist im Osten oder wie Felix sagen würde, Mitteldeutschland, warum auch immer. Und zwar war da eine Veranstaltung von einer Bekannten von uns beiden, Felix, und die habe ich moderiert. Und zwar kannst du dich noch erinnern, dass wir vor diesem Podcast schon mal einen Podcast hatten. Bei Byte FM, das ist so ein Internetradio, da haben wir mal ein Jahr lang jeden Monat so eine Radiosendung gemacht, auch mit viel Talk, und da könnte man sagen, das war so ein bisschen der Prototyp von auch Ausnahme der Rose. Die, ich glaube, es hieß Schinken-Omi, hieß unsere Geschichte da.
Das war eine monatliche Sendung, ich glaube, 10 Folgen hast du, glaube ich, gesagt, sowas um den Dreh. Das Problem war, finde ich auch immer noch problematisch, also so unterstützenswert, so Autorenradio wie Byte FM ist, ne, die leben von Spendengeldern, muss man dazu sagen, das war ja hinter der Paywall. Also du hast eh schon nicht so eine Reichweite und dann kannst du deinen Kram nicht mal verlinken und die Leute können sich's anhören. Also da hatte ich immer so Angst, so oh Gott, also sowohl auch zu Beginn dieses Podcasts, so man macht da wirklich was und es kriegen 60 Leute mit und 40 davon sieht man an Weihnachten bei der Familienfeier. So, das war da so meine Angst. Da hatte ich echt nicht mehr so viel Lust drauf irgendwann.
Ja, das war halt einfach auch nur eine kleine Episode von den vielen geilen Projekten, die wir immer gemacht haben. Und fragt euch mal, warum ihr jetzt erst bei Ausnahme der Rose dazugekommen seid, wo wir schon wirklich eigentlich am Ende unserer Reise angekommen sind.
Bisschen wie Johnny Cash. Ja, aber du wolltest von Mrs. Pepstein erzählen, glaube ich.
Genau, und wir hatten halt diese Radiosendung, du und ich weiß noch, dass ich schon damals so die Idee hatte, dass alles eigentlich zu langweilig ist, wir müssen irgendwie ein bisschen schocken und ich dachte, ich locke dich so aus der Reserve und dann habe ich dir doch immer so erotische Fragen gestellt. Und da hat sich dann damals Miss Pepstein, die ich deren Geburtstag ich jetzt moderiert habe, die hat eben diese Radiosendung, Miss Pepsteins Welt, die hat es dann gehört und hat dann immer diese Fragen, die ich dir gestellt habe, auch in ihrer Sendung beantwortet und hat uns also erotische Fragen gestellt, also über dein Glied und so. Und ich weiß noch, wie du dich immer so gewunden hast, wenn ich damit ankam, dass ich jetzt dann wieder sagte, ah, wir reden jetzt über Sex. Weil ich ja weiß, du bist ein ganz, ein sehr vornehmer, verschlossener Mann und dass du mich das eigentlich überhaupt hast machen lassen immer. Aber hat mich gefreut. Du hast auch immer tapfer geantwortet, unter Schmerzen. Ja, und
die da draußen können schon eins und eins zusammenzählen. Also wenn man irgendwie mal im Nebensatz erwähnt, dass Linus Volkmann letzten Samstag mehr als 0,4 Promille hatte, dann ist es ein Problem für seine Auftraggeber und die vielen Adligen. Aber mein Glied, da soll ich in jeder Sendung, in der ich bin, bei der es um was ganz, ganz anderes geht, da soll ich dann Auskunft erteilen und noch schlimmere Dinge. Das ist so zweierlei Maß, aber ich muss es ja nicht entscheiden, ob das so in Ordnung ist. Naja.
Naja, also jedenfalls Happy Birthday, Mrs. Pepstein. Und da habe ich nochmal eben an unsere gemeinsame Zeit auch mit dir und ihr gedacht. Vor 10 Jahren war das genau. Ja, Felix, dann lass uns doch mal ein bisschen weitergehen. Also ich könnte ewig mit dir so plaudern. Ehrlich gesagt hätte ich richtig Bock drauf, aber ich weiß ja, du hast viel zu tun. Wie geht's denn in diesem Podcast weiter?
In diesem Podcast wird es jetzt immer entspannter. Also das war jetzt gerade so ein bisschen technisch alles und so privat interessiert ja vielleicht auch nicht jeden. Aber wir kommen jetzt gleich zu den guten Hörspielen. Also ihr merkt, ich spreche schon wieder zu diesen ganzen vielen neuen Abonnenten. Jetzt kommen wir gleich zum Feedback und dann geht's auch schon rein, dieses Hörspiel. Macht's euch gemütlich, kommt rein, könnt Bier trinken, um mal Linus Volkmanns Wochenende und das schönste TKKG-Meme aus, was war es nochmal, Phantom auf dem Feuerstuhl, glaube ich,
zu zitieren. Genau, Herr Ströter.
Herr Ströter, kommt rein, könnt Bier trinken. Ja, wir kriegen Feedback, wir kriegen auch jetzt mehr Feedback, weil die Leute immer noch wütend sind, dass wir jetzt nur noch monatlich kommen. Beim letzten Mal hatte ich ja erwähnt, dass es auch irgendwie so ein bisschen so hateful-mäßige Sachen gibt, die uns geschickt werden. Ich habe jetzt mit Absicht hateful gesagt, ihr werdet gleich sehen, warum. Denn wir haben neues Feedback bekommen und zwar war das ein Kommentar auf Spotify unter der letzten Folge. Wer das nicht weiß, man kann da jetzt kommentieren, machen auch viele Leute. Thorsten schreibt da, Männer, mir ist das Gendern egal, eure dauernd auftauchenden Anglizismen sind viel, viel schlimmer. Hilarious. Und da dachte ich, stimmt, das war der andere Vorwurf, der uns immer gemacht wird. Wir würden zu viel Jenglish oder wie das heißt reden. Und mit wir meine ich vor allem dich, oder?
Denglisch. Ja, also schuldig im Sinne der Anklage. Wenn ich das noch einwerfen darf, ich habe auch noch hier in Frankfurt was moderiert. Zuletzt eine Meme-Künstlerin, eine jüdische aus Österreich. Und da war meine Mutter in der ersten Reihe, weil die Veranstaltung war direkt gegenüber von dem Altenheim, in dem sie wohnt. Und meine Mutter ist 82 und saß dann da. Und ich habe so gehört, wie ich mit Ruth Loll gesprochen habe, auch vor allem, wie sie auch geantwortet hat und dachte so, okay, kein einziges Wort versteht meine Mutter, kein einziges Wort ist wirklich deutsch. Es war wirklich bedrohlich. Und das fällt mir tatsächlich auch auf. Ja. Also ich möchte mich bei allen, die das auch bemerken, entschuldigen. Ich weiß auch nicht. Ich gucke halt so viel Internet und dann rede ich halt, wie ich es da lese. Das kann ich nur sagen.
Ja, safe, Linus.
Felix, ja, ich werde für Thorsten, ne, bleib dran, stay tuned. Ich gebe mir alle Mühe, das ein bisschen runterzusenden.
Yes, he's giving himself the view. So, du hast, glaube ich, auch Post bekommen.
Genau, Felix. Und da du die Folge schneidest und so, deshalb gestatte mir doch, dass ich zweimal Feedback verlese.
Das wollte ich auch machen. Na gut, wir haben es ja.
Komm. Ach so, dann können wir uns ja noch abwechseln. Ich habe hier erstmal wirklich, das Feedback hat mich so gefreut und das möchte ich einfach vorlesen. Das ist ein längerer Brief, ich lese jetzt den letzten Abschnitt vor. Lieber Felix, lieber Linus, macht weiter so. Noch ein bisschen konkreteres Lob. Ich mag euren Humor und ich schätze auch sehr, wie ihr miteinander umgeht. Man merkt, dass ihr euch gegenseitig mögt und ich finde es eine ganz feine Linie, wo Banter freundschaftlich ist und wo zumindest ich es als unangenehm empfinde, weil jemand abgewertet wird. Aber das beherrscht ihr, wie gesagt, perfekt. Und ich schätze auch, dass ihr euch akribisch vorbereitet und die Themen sauber recherchiert. Ganz liebe Grüße, Matthias. Und er wünscht sich noch die 3 Ausrufezeichen für seine beiden Töchter. Grüße, also dass wir die mal durchgehen. Felix, da kam jetzt das Wort Banter vor.
Wollte gerade sagen, kannst du das Thorsten mal erklären?
Ich habe absolut keine Ahnung, aber aus dem Kontext würde ich sagen, dass wenn wir uns so gegenseitig kabbeln, wie ich gerne auf Deutsch sage, so ein bisschen teasen vielleicht. Ja,
kabbeln, ist das Deutsch? Das sind dann wieder die Feindiskussionen dann, naja.
Ja, das ganze Hessisch, das hier wieder durchbricht, hoffentlich beschwert sich darüber keiner. Ja, da, mir hat es sehr gefallen, diese Post auch, weil genauso empfinde ich das ja auch. Also ich möchte schon mit dir mich so ein bisschen in eine Interaktion begeben, die ergebnisoffen ist. Aber ich möchte natürlich, dass wir uns weiterhin auch die Treue halten dürfen dabei. Also es geht mir nicht darum, hier die ganze Zeit auf dir rumzuhacken, wenn ich über dein Glied rede. Ich will nur gucken, was passiert.
Ja. Ja, schönes Sozialexperiment.
Und dass wir uns so akribisch vorbereiten, das hat mich natürlich auch gefreut, aber da habe ich mich auch etwas ertappt gefühlt, weil ich denken würde so, oh Gott, wenn wir das jetzt für, wenn DFL irgendwann das hier, nee, nicht DFL, Deutschlandfunk, wenn der Deutschlandfunk hier diesen Podcast kauft, dann wäre es schon, da müsste ich vielleicht schon doch nochmal etwas genauer recherchieren. Mir fällt es immer wieder auf, zum Beispiel H.G. Francis, eine Figur, die sehr viele Skripte geschrieben hat für Europa und deshalb viel bei uns immer vorkam, wie oft ich diesen Namen dann versuche umzusetzen. Ne? Hans Georg, Hans Werner, Hans Gerhard und so. Er heißt Hans Gerhard Franziskowski. Franziskowski. Ne? Mit noch einem S. Ja. Aber ansonsten finde ich schon, wir recherchieren ja tatsächlich und es ist hier nicht so dahingewichst. Das werdet ihr sehen, liebe Neuen.
Ja, ich hänge leider noch bei deiner Recherche von DFL. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie die Deutsche Fußballliga da sitzt. Freunde, schlechte Nachrichten, wir haben die Rechte für die Bundesliga nicht bekommen, 2028, aber ich habe jetzt diesen Podcast, den können wir Samstagnachmittag 15.30 Uhr hier mal rausballern. Na, was sagt ihr, Freunde?
Ja. Ausnahme der Rose und ein Bier. Kavalierstart wird ausprobiert.
Ja, genau. Sehr schön. Kommt rein, könnt Bier trinken. Ja, ich habe noch einen weiteren Brief jetzt nachgelevelt. Ihr seht, hier ist auch alles ganz spontan. Es ist nämlich nicht nur so Skript, sondern wir bauen dann immer auch noch Überraschungen ein. Deswegen vermute ich, ich habe den gleichen Brief rausgesucht, den Linus gleich vortragen wollte. Ich mache es ganz schnell. Marco aus Schweden hat geschrieben. Und zwar zur letzten Folge, wo wir ja die Funkfüchse besprochen haben, beziehungsweise Funkfüchse, wie ich in Richtung Thorsten nochmal sagen wollte. Und zwar steht hier, schreibt Marco, Felix Idee, die bei den Funkfüchsen erwähnten Schauplätze in Dortmund zu besuchen. O-Ton, in der Papageiensiedlung, wie die Freaks rumhängen und ein paar Fotos machen, Zitat Ende, habe ich übrigens vor 2 Jahren umgesetzt. Leider habe ich mich nicht getraut, mit Kurowskis ehemaligen Nachbarn zu reden. Vielleicht hätten die ja ein bisschen zur Klärung beitragen können. Zur Erinnerung, da ging es um den Autoren, der Greif sich nennt, aber Kurowski hieß mit Nachnamen, der in der Gegend in Dortmund, wo die Funkfüchse spielen, auch gelebt hat. Und zwar im Brinksitzer Weg haben die gelebt. Und da hat er tatsächlich hier Marco ein Foto mitgeschickt von dem Straßenschild. Also die Leute sind quasi schon, weißt du, wir denken uns dann hier sowas aus, man könnte mal, man müsste mal und so, aber andere Leute sind schon längst 5 Jahre weiter. Ist so. Ist aber bei allem so, das muss einen nicht frustrieren.
Ja, und wie kommen wir Fans jetzt an dieses Foto?
Ich kann es bei Instagram einstellen mit der nächsten Folge.
Sehr gut.
Kommentarlos einfach. Einfach kommentarlos und noch ein paar andere Fotos, Familienfotos.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch Feedback auf diese Folge mit Kemas letzte Chance. Du hast ja gesagt, der Autor Rüdiger Greif, um den haben wir so ein bisschen gerätselt und das haben wir dann auch an die Community weitergegeben, weil das war jemand, der schon im Dritten Reich aktiv war als Autor und es dann auch geblieben ist und immer mit einer stramm rechten Agenda aufgetaucht ist. Aber in den Funkfüchsen, Kemas letzte Chance, schreibt er ein Stück Willkommenskultur und es passt überhaupt nicht dazu. Und wir haben uns alle natürlich gefragt, wie geht das, warum hat der das gemacht? Und da habe ich nochmal Post bekommen von meinem guten Freund Olaf vom Ohrcast. Der hat sich aufgrund unseres Podcastes das Buch besorgt, weil er dachte, er könnte darin die Antwort finden, dass es da halt total, wie du immer so gerne sagst, in Richtung Thorsten, dass es da so total hateful zugeht in dem Buch und das nur für das Hörspiel geglättet wurde. Aber Olaf schreibt, Hallo Linus, wie angedroht melde ich mich nach Lesen des Buches. Es ist tatsächlich kein anderer Ton drin. Kemal kommt auch hier genauso gut weg. Allerdings spricht er das perfekteste Deutsch von allen, wie man das ja bei der Integrationskraft in Deutschland auch nach 4 Monaten erwarten darf.
Ich habe kurz gebraucht, weil ich dachte so, okay, was heißt das jetzt? Ich meine, er liest das Buch ja selber. Also ich dachte, mein Rad bricht dann im Kopf, während man ein Buch liest, weil immer wenn Kemal was sagt. Aber ich habe natürlich kapiert dann, was er meint. Das ist ganz sauber formuliert. Ja, ist aber auch schwierig in einem Kinderbuch, das dann anders zu machen. Also das ist fast, finde ich, fast noch schlimmer, das so gelesen zu sehen, als wenn das dann akustisch passiert.
Ja, aber das ist
eigentlich beides schlimm.
Ja, dass man dann halt irgendwie die Verben nur im Infinitiv lässt, wolle Rose kaufe, also das hätte man ja schon da befürchten oder erwarten müssen. Ja, ich habe mich jetzt mit Olaf darauf geeinigt, dass wir, wenn du auch Lust hast, dass wir zu dem Friedhof fahren, Franz Kurowski alias Rüdiger Greif exhumieren, sein Gehirn entnehmen und mit einem schwarzmagischen Ritual irgendwie wieder kurz beleben. In eine, weiß ich nicht, in den Kopf eines Raben versetzen und dann nochmal gucken, wie wir da weiterkommen mit der Klärung, warum er dieses Werk so geschrieben hat.
Das ist der Plot von Die Nacht der Todesratte, oder? Mehr oder weniger.
Ja, oder Friedhof der Kuscheltiere. Wir könnten ihn einfach ausgraben und auf einem alten Friedhof
begraben.
Ich sag's nicht.
Ich hab's gesagt. Das ist nur ein Zitat. Wenn ihr uns schreiben wollt, ihr könnt die E-Mail-Adresse ausnahmederose@gmx.de benutzen. Die könnt ihr auch benutzen, falls ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen wollt. Das geht mittlerweile. Ansonsten freuen wir uns über jegliche Kommentare oder Weiterempfehlungen oder was auch immer. Wie gesagt, man kann bei Spotify kommentieren. Ich habe das Gefühl, seit ich das öfter sage, ist es auch ein bisschen gelernter oder die Leute lernen es bei anderen Podcasts, kann auch sein. Man kann da auch antworten mittlerweile sogar. Und das Tolle ist, ich kann es aber immer noch freischalten und sperren, wenn es mir nicht passt. Das finde ich immer noch gut. Dann würde ich sagen, Linus, wenn du nichts mehr zu sagen hast, gehen wir doch jetzt einfach mal rein in diese Särge.
Auf Bobs Posten hat sich irgendwas getan. Los, komm! Was ist denn? Ach, ich bin über Bobs Rucksack gestolpert.
Liegt auf sein Pullover.
Die Tür zur Höhle steht offen.
Mensch, Just, was war denn los?
Ein Motorrad kam. Dann habe ich einen Schlag gehört. Er kam aus Bobs Richtung. Los, ab Lichtschacht. Aber leise.
Das Geheimnis der Särge. Ich glaube, du bist tatsächlich so ein bisschen so ein Beispiel für viele der Hörenden. Du hast gesagt, du hast das gar nicht gekannt und ich glaube, das geht ganz vielen so. Obwohl es, wie gesagt, die einzige Folge ist, die in Deutschland spielt. Eigentlich ist das so ein richtiges Highlight. Also jetzt habe ich auch noch ein bisschen vor, nachher, dass wir mal überlegen, was hätte denn draus werden können. Aber ich finde es schon eine sehr auffällige Folge, die aber, ich kannte sie, so verwirrend ist, dass man sie sich auch gar nicht merken kann. Mal kurz vorweggegriffen, ich war mir ganz sicher und ich habe die zweimal gehört in meinem Leben, ich war mir ganz, ganz sicher, dass Justus im Blautopf taucht in dieser Folge. Und der Blautopf wird auch erwähnt, dieser komische Teich da mit dem Höhlensystem irgendwo auf der Schwäbischen Alb, der wird am Anfang erwähnt, aber er spielt gar keine Rolle. Da war ich ziemlich baff, als ich das jetzt nochmal gehört habe. Genau, ein Hörspiel von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer, ein Name, den man immer wieder ablesen muss, weil man ihn sich nicht merken kann. Über die reden wir auch gleich noch. Es ist Folge 67, Mitte der 90er erschienen, genau genommen am 29.04.96. Also ist eine Folge aus der Phase, wo es mit dem großen Drei-Fragezeichen-Hype erstmal vorbei war. Das wird, glaube ich, auch noch wichtig für die Bewertung dieser Folge. Ja, mal ganz stumpf. Du hast schon gesagt, du kanntest das nicht. Kennst du denn generell Hörspiele von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer? Ja, ich habe den Namen wieder abgelesen.
Du könntest es ja machen wie bei H.G. Francis. Wenigstens könnten wir sagen, es ist B.J. Henkel-Weithofer. Also.
Nee, die Profis schreiben B.J.H.W. Also B.J.H.W.
Ah, B.J. Harvey. Kann man sich ja auch so ein bisschen wie P.J. Harvey, ja, B.J. Harvey. Ich bin schon drin, ja, sehr gut. Ja, es ist ja so, dass du mir, wir kennen uns ja schon lange. Ihr merkt es ja auch an dieser geilen Chemie, an der man hier teilhat. Wir kennen uns ja auch schon seit den 90er Jahren und eins der ersten Sachen, die du mir geschenkt hast. Ne? Ich kriege immer viel geschenkt vom Felix, also bis auf dieses Jahr zu meinem Geburtstag. da hatte der Felix mir eine CD-ROM geschenkt. Ich denke, es ist schon verjährt, wo alle Hörspiele drauf waren von den drei Fragezeichen aus dieser bis zu dieser Phase. Und die habe ich auch heute noch und ich habe einfach leider kein CD-ROM-Laufwerken mehr, aber es steht ja auch alles auf Spotify. Ich denke, deine Kriminaldelikte sind verjährt, deine Urheberrechtsverletzungen. Und da habe ich eigentlich alle gehört, deshalb habe ich vermutlich die Folge auch mal gehört, aber eben relativ so beiläufig und habe sie mir nicht gemerkt, was, wenn man sie jetzt dann wieder aufnimmt, klar ist, warum das der Fall ist. Aber eigentlich bin ich so halbwegs noch so drin. Also das sind jetzt nicht die ersten 100, sind jetzt keine Dinger, die ich nie gehört habe. Aber bei den wenigsten bin ich dann so hängen geblieben. Und du hast es damals dir noch gekauft, oder was? Bei Philips?
Ich habe mir damals öfter mal die aus der Stadtbibliothek ausgeliehen. Auf CD und da gab es sogar noch Kassetten. Die waren natürlich alle immer kaputt. Aber ich habe mir die teilweise dann sogar zu Hause noch auf Kassette überspielt. Das ist Wahnsinn. Das ist so historisch. Ich klinge schon wie mein Uropa. Aber ich habe die tatsächlich mal auf Kassette überspielt gehabt. Und dann genau diese CD-ROM, die habe ich nicht selber gemacht. Also da habe ich jetzt kein moralisches Problem mit. Das war auch nur eine Kopie. Die nutze ich tatsächlich aber immer noch. Die habe ich mir längst auf irgendeine Festplatte kopiert. Ach, cool. Und wenn ich die alte Abmischung hören will, dann höre ich mir die alten Sachen an. Also die Kassetten habe ich eh, die meisten. Aber wenn es digital sein soll, dann mache ich das. Ja, es ist eine komische Zeit. Wir reden gleich drüber. Ich möchte erstmal für alle, für die vielen, für die 96% der Hörenden, die den... die Folge nicht kennen, möchte ich mal den Klappentext vorlesen. Der geht auch schnell, ist nicht sehr lang. Haarsträubende Dinge erzählt man sich von den berühmten Höhlenlabyrinthen auf der Schwäbischen Alb, aber natürlich ist davon nur die Hälfte wahr. Doch Justus, Peter und Bob, die drei Junior-Detektive aus Rocky Beach, beginnen an Spukgeschichten zu glauben, als sie in der Geisterhöhle urplötzlich eine grausige Entdeckung machen. Gefällt dir?
Nein, auch da kommt das große Dilemma von, ich möchte es als erster sagen, ist, dass man ja überhaupt nicht versteht, was man da eigentlich macht. Es ist ja Teil von der Europareise. Ne, es sind vier Folgen, die in Europa spielen. Und also man fährt wirklich mit Ansage da in den Straßengraben, indem man überhaupt nicht dieses Thema in den Vordergrund stellt, indem man das weder auskleidet noch vernünftig vermittelt. Und auch der Klappentext weiß gar nicht, was der Reiz dieser ganzen, wie heißt es, nicht eine Trilogie, wenn es vier sind, Virologie?
Quadrologie, keine Ahnung.
Dieser Quadrologie. Also ich bin teilweise hat mich so aufgewertet, weil ich dachte, das ist handwerklich so schlecht mitunter, so das könnte ich ja besser und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Zum Beispiel eben, ja.
Ist doch schön. Das freut mich. Ja, ich habe mal hier, das machst du ja sonst hin und wieder mal, dachte ich, mach's da auch mal, weil ich glaube, das bringt einem sowieso auch nicht so viel, diese paar Sätze. Also, ist auch wirklich nur, es deckt nur die ersten 6 Minuten der Geschichte ab und ist dann so verrätselt. Deswegen habe ich mal versucht, das hier in einem alternativen Klappentext etwas weiter aufzudröseln.
Sehr gut.
Justus, Peter und Bob besuchen Deutschland und wie jeder amerikanische Jugendliche der 90er Jahre interessieren sie sich für Autobahnrennen, Drum and Bass und die Bundesliga um 15.30 Uhr. Halt nein, Höhlen natürlich. Für unsere drei Freunde stellt es kein Problem dar, bei dem einzigen Besuch ihres Lebens die Hauptstadt des jüngst wiedervereinigten Deutschlands zu verpassen. Sie zieht es stattdessen, Speckbrote essend, in heruntergekommene Gasthäuser auf der Schwäbischen Alb, in denen leider so gar niemand schwäbelt, nicht mal Hans Petsch, der vermutlich mal wieder nicht wusste, was er gerade abliest. Ob die hier akkurat verhallt erlebbare feuchterdige Höhlengeilheit der drei Fragezeichen ein wenig verklausuliertes sexuelles Chiffre für die mittlerweile in dieser Hinsicht aktiven Jugendlichen darstellt, bleibt das ewige Geheimnis von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Ich setze allerdings 1000 Euro drauf. Was passiert in der Folge? Ach ja, durch einen Särge-Zufallsfund, der so absurd ist, dass er Tarzan und Willi Sauerlich wenige Kilometer weiter vor Neid erblassen ließe, setzen sich die Detektive auf die Fährte einer Kunstdiebesbande, die sich am Ende als Familiensippe entpuppt. Inzest, noch so ein beliebtes deutsch-provinzielles Motiv, das die Autorin hier subtil wie genial andeutet. Fazit, gut, dass es nach diesem Fall direkt in die Schweiz ging. Justus hätte sonst sicher noch eine Fränkin oder etwas Schlimmeres geheiratet und sich in Fürth niedergelassen. Und Peter wäre auf der Love Parade an einer Überdosis gestorben.
Ja, Felix, das hast du aber wirklich sehr schön gemacht, aber dadurch, dass du das so bunt geschildert hast, denkt man ja jetzt auch irgendwie so, ach, da muss ich mal reinhören. Also du erfasst ja gar nicht die absolute Tristesse der Geschichte, sondern wertest sie auf.
Ja, es ist halt ein bisschen traurig, die Geschichte, deswegen, ich habe es nicht ganz, ganz ertragen. Ich will das ja auch gut finden, so ist es ja nicht. Lass uns doch mal übers Cover reden, mal ganz kurz. Ihr seht es ja vielleicht vor euch oder ihr könnt es euch anschauen irgendwo bei Google. Wie findest du das?
Sieht absolut random und beschissen aus. Also ich finde, es entspricht schon ganz gut mit dieser viel zu bunten Figur da in den Särgen und den Stalagmiten-Stalaktiten-Vorhang da als Atmosphäre. Naja, also da würde ich jetzt nicht die Ausstellung besuchen, wo das hängt. Gefällt's dir denn? Das Kasperle da in dem Sarg?
Ich finde es nicht unspannend, ehrlich gesagt. Also vor allem, wenn man andere Beispiele aus dieser Zeit herannimmt, die waren wesentlich weniger aufgeladen, sag ich mal. Also hier kann man eine gewisse Spannung sich erhoffen, die so ein bisschen an die frühen drei Fragezeichen erinnert. Keine Ahnung, Silbermine oder so. Sieht anders aus, aber ist so ein ähnliches Motiv letztlich erzählerisch. Also ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Hast du das davor noch vor Augen? Das sind ja viermal in Europa und davor sind ja die Schattenmänner. Das Cover ist ja ein absoluter Rip-Off von Uhrwerk Orange, diese legendäre Szene, wo sie da durch den Tunnel laufen und die Schatten werfen.
Ja, über Schattenmänner reden wir auch nachher nochmal. Ist auch ein ziemlicher Tiefpunkt, ehrlich gesagt. Ja, Tiefpunkte, aber es gab vielleicht nicht nur Tiefpunkte. Lass mal kurz über BJHW sprechen, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Du hast es angedeutet, die Europareise, ja, das sind vier Folgen. Das hier ist sozusagen die dritte, die sie geschrieben hat. Und sie hat insgesamt ab Folge 56, ich glaube, es sind 15 Romane geschrieben, die zu Hörspielen wurden, bis Folge 71, Dreckiger Deal. Über einen Zeitraum von 4 Jahren circa. Es ist natürlich, wenn du dir jetzt diese immensen Folgenzahlen da anschaust bei den drei Fragezeichen, denkt man sich, naja, 15 Folgen ist jetzt ja nicht viel, was soll da groß kaputt gehen oder was kann da groß entstehen, positiv formuliert. Aber es war eine sehr zentrale Zeit, denn sie ist, wie erwähnt, die erste deutschsprachige Drei-Fragezeichen-Autorin. Seitdem wird das ja hier fortgesetzt. Und es war natürlich dann schon so ein Game-Changer, liebe Grüße an Thorsten, was hier so passiert ist. Und da sind ja einige inhaltliche Dinge auch dann anders gelaufen, als sie davor gelaufen sind. Das finde ich schon ganz interessant. Kennst du denn weitere Folgen jetzt von diesen 15, die sie da gemacht hat? Ist dir da irgendwas hängen geblieben oder gar nichts?
Ja, ich glaube, Spuk im Hotel ist irgendwie so die beste Folge. Das habe ich noch in Erinnerung. Also wenn das ist, was ich glaube. Und ich hatte mal die Kassette mir gekauft von Die verschwundene Seglerin. Fand ich jetzt so in Erinnerung. Ich habe das immer früher viel im Auto gehört. Ich bin immer gependelt von, wen's interessiert, von Darmstadt nach Köln und kannte die A3 sehr gut und die A5. Und da habe ich das gehört und fand es, glaube ich, nicht gut, aber jetzt nicht so schlecht, wie ich jetzt die Särge fand.
Da würde ich sogar sagen, das sind die beiden Folgen, die ich auch am besten finde von denen allen. Ich finde Die verschwundene Seglerin, das ist die wirkt recht klassisch in der Anmutung. Irgendwas auf dem Schrottplatz und dann ist dann so ein Geheimnis dahinter und so, ne? Das ist recht konventionell von den Erzählungen. Also da hast du noch das Beste mitgenommen. Deswegen hatte ich vielleicht auch jetzt schockiert, wie die Särge so sind, weil viele dieser Folgen sind schon so ein bisschen anders. Sie hat da Dinge, die aber schon angelegt waren, seit kurzem auch in den USA, hat sie fortgeführt. Das mit den Freundinnen zum Beispiel ist ja nicht ihre Erfindung, sondern das gab es vorher schon. Das hat sie eben nur breiter erzählt. Und sie ist dann auch von diesen mystischen Themen zunehmend weggegangen, was ich ehrlich gesagt gar nicht falsch finde. Weil wenn du dir mal anschaust, dann, keine Ahnung, der höllische Werwolf zum Beispiel war noch so ein amerikanisches Original. Das ist ja einfach nur der tanzende Teufel mit einer bisschen anderen Geschichte. Also irgendwer tritt in Verkleidung auf. Also man hat schon gemerkt, im Original wäre es ja auch nicht mehr weitergegangen inhaltlich. Es ist ja auch immer schlechter geworden. Die Idee, was anders machen zu wollen, finde ich erstmal lobenswert. Und ich finde auch diese Europareise, um für die meine Lanze zu brechen, finde ich eine tolle Idee eigentlich. Hat so ein bisschen diese Sonderfolgen vorweggenommen und hat so was Roadtrip-artiges. Wäre halt nur schöner gewesen, wenn sie besser gewesen wären.
Felix, ist doch das Handwerkliche. Also ich habe zuerst jetzt die das Geheimnis der Särge gehört. Und es ist ja so, es ist ja nicht gekennzeichnet, dass es jetzt 4 Folgen sind. Es gibt es ja bei John Sinclair, da steht dann 1 von 4, dass man halt weiß, man muss das davor hören. Das ist ja hier nicht der Fall, vermutlich auch vom Marketing, weil man sagt so, ach nee, dann kaufen die Leute das dann vielleicht nicht, wenn sie sehen, das ist so ein Fortsetzungsding. Die sollen schon für sich funktionieren. Und der Einstieg funktioniert ja überhaupt nicht. Also ne, du kannst ja einen Einstieg wählen, wie du willst und so, kannst ja was Szenisches machen, wie hier. Aber du musst doch gewährleisten, dass du diesen Rahmen, diesen Roadtrip, von dem du hier so schwärmst, dass der überhaupt erstmal verstanden wird oder über, sagen wir mal, nur adressiert wird. Also man kapiert ja gar nicht, wer sind die Leute, mit denen sie da jetzt schon auf du und du sind und dass sie auf diesem Trip sind, also wird höchstens mal in einem Nebensatz irgendwie erwähnt. Also geschweige denn, dass es ausgestaltet ist in irgendeiner Form, dass man sagt so, ah, wir zeigen jetzt mal den Blick von Leuten aus Amerika, die kommen jetzt nach Deutschland. Das ist ja teilweise total billig auf der Bühne, weißt du, so ein Crowd-Pleasing. Ne, Thorsten, low-hanging fruits. Du gehst auf die Bühne und dann...
Hör auf, bitte.
Dann sagt Bad Religion, sagen dann so, oh Mensch, hier die Toiletten in Hildesheim, das ist ja ganz anders als bei uns in Amerika, in Kalifornien. Und du hast dann schon sowas, so, ach, jemand blickt auf dich mit so einem, natürlich so einem, mit so einem kulturellen Verschiebung. Und dafür ist es doch gemacht. Also dafür macht man doch so eine Reise, gerade auch dann nach Deutschland, um das einzubringen. Und dass sie nicht kapiert hat, BJ Harvey, dass es so gemeint sein muss. Also das, da bin ich echt nicht drüber weggekommen. Also dass die außer Speckbrote nichts an Lokalkolorit eingebracht hat und noch diese 4 random Höhlennamen. Also das kann man doch nicht machen.
So, das war's für heute. Nee, Linus hat schon ein paar Sachen vorweggenommen. Den Anfang, genau, sorry, den wollte ich eh zeigen. Wir hören jetzt mal hier kurz wirklich den Einstieg in dieses Hörspiel. Ich schneide so ein bisschen, aber dass man mal eine Idee bekommt.
In der Teufelshöhle bei Stuttgart kam es in den frühen Morgenstunden zu einem tragischen Unfall. Das
Klima. Kommt schnell, in Beeilung! Erforscht.
Was ist denn los?
Ja!
2 Höhlenforscher hatten einen Unfall.
Aha. Ja, das habe ich schon in den Frühnachrichten gehört. Es sollen erfahrene Männer gewesen sein. Allerdings waren sie auf einer schwierigen Route unterwegs.
Na da, der Tote wird gerade geborgen.
Oh, ein Zinksack.
Ja, das ist jenseits von den Figuren, die auftauchen, die nicht eingeführt werden. Erstmal finde ich das schon verwirrend, dass man gar nicht weiß, auf welcher Erzählebene ist man hier. Also auch akustisch. Man hört ein Gewitter und dieses Gewitter ist offensichtlich, so zumindest meine Interpretation, Teil der, Fernsehübertragung. Sie gucken sich's ja an. Fernsehübertragung von einem Höhlenunglück. Und bei allem Respekt, ich will jetzt nicht hart klingen, ja, aber wenn ich im Urlaub bin und ich sehe auf Spanisch irgendwie einen Fernsehbericht, den ich nicht verstehe, da fängt es ja schon mal an, und ich sehe da irgendwie, okay, da ist jemand gestorben, das sind ja normale Nachrichteninhalte, also so schrecklich das ist, da springe ich nicht auf und hole meine ganze Familie und sage, schaut mal, da ist irgendwie in irgendeiner Höhle ist irgendjemand verunglückt. Also das ist so auch von der Motivation her total rätselhaft.
Also es wird halt sehr viel Wert auf diese Höhle erstmal gelegt, das Thema einzuführen. Und das ist ja insofern nicht falsch, als dass es ja erstmal eine Rolle spielt. Aber eigentlich spielt es für die Geschichte ja viel größere Rolle, dass die 3 Fragezeichen in Deutschland sind und dass das vergessen wurde zugunsten von dieser absolut beschissenen Höhlenatmo da die ganze Zeit. Das ist schon ein Versäumnis. Also ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Mich hat so tatsächlich etwas geschockt, weil ich ja oft hier dann auch so Hörspiele höre und denke so, oh, das war jetzt wirklich so der tiefste Tiefpunkt, ne, so wie Rudi Völler, noch ein tieferer Tiefpunkt. Und ich dachte ja, dass die 3 Fragezeichen Angriff der Computerviren, dass das so das schlechteste Hörspiel ist, was ich je gehört habe. Also so bewusst, ne, wenn ein Hörspiel schlecht ist, dann habe ich früher natürlich, ne, habe ich einfach nichts mitgekriegt und dann war es vorbei. Und hier, ich musste ja dauernd wieder von vorne anfangen, weil ich einfach, die Gedanken sind auf Reisen gegangen. Ich hab's nicht kapiert, ne, weil alles baut ja nicht aufeinander auf, alles ist behauptet. Und deshalb, also wenn noch ein schlechteres Hörspiel kommt als dieses, ja, dann kündige ich bei Ausnahme der Rose. Also das muss jetzt der Tiefpunkt gewesen sein. Also,
oh boy, hab ich da noch Sachen in der Hinterhand. Ja, mich hat hier auch was relativ schnell geärgert. Und zwar, du hast es erwähnt, diese Höhlen werden eingeführt, etwas umständlich dann, ne? Und dann ist plötzlich klar, diese Alexandra, das wolltest du ja vorhin erzählt wissen scheinbar,
genau.
Die man schon kennt aus Die Schattenmänner, ist eine Figur aus der vorherigen Folge, die hat sie am Ende der letzten Folge nach Deutschland eingeladen. Wir werden auch darüber noch reden müssen. Und dann sind sie dann schon da. Also man muss die letzte Folge gekannt haben oder das Buch gelesen haben und dann weiß man, ach, Alexandra, kenne ich doch den Namen. So kapierst du erstmal gar nichts, außer dass da eine höhlenbegeisterte 50-Jährige, das kann ich sagen, weil die Sprecherin war 50, als sie das gesprochen hat. Man muss mal darauf achten, wie sehr sie sich bemüht, so ein bisschen gedruckst da wie ein junges Mädchen zu sprechen. So, ne? Wie begeistert sie davon Höhlen ist, sie hat da Ahnung von, ihr Bruder ist irgendwie auch kurz dabei, der hat noch mehr Ahnung und irgendwie alle haben Bock auf diese Höhlen. Und vor allem Peter, wir hören es hier mal eben.
Wir sind doch keine kleinen Kinder.
Und unvorsichtig sind wir auch nicht. Ja, wenn wir schon hier in Deutschland sind, wollen wir den berühmten Blautopf auch von innen sehen.
Ja.
Oder die berüchtigte Teufelsgrube.
Und da war ich ja schon emotional draußen, ne? Justus und alle wollen in irgendwelche schmierigen Höhlen. Ich habe es ja vorhin angedeutet, ist ja auch so ein sexuelles Chiffre. Da habe ich ja auch immer so Peter gesehen als jemand, der auch so symbolisch ein bisschen Angst hat. Und mir fehlt total, dass der sagt, nein, da will ich nicht hin. Könnt ihr alleine machen. Was weiß ich, ist mir zu gefährlich. Also das ist doch sein Signature-Move, lieber Thorsten, dass er keinen Bock hat auf Gefahren. Und das ist ja wirklich eine handfeste Gefahr. Wir haben eben gehört, wie die Leute in Zinksärgen rausgetragen werden. Das ist ja schon wirklich nicht sehr angenehm. Und dann das Nächste ist, dass Peter sagt, jawohl, rein in die Höhlen. Also da war ich schon richtig wütend. Ist dir das aufgefallen oder?
Ja, und ich finde, du hast es ja vorhin schon sehr gut beschrieben, als du gesagt hast, sie wollen nicht ins wiedervereinigte Deutschland, also sie wollen nicht nach Berlin, ne, nach dem Mauerfall oder sonst irgendwelche Sachen, sondern dass so klar ist, die sind jetzt in Deutschland, es wird überhaupt nicht adressiert, dass sie auf einer aufregenden Europareise sind und dann wollen sie ganz zielsicher in diese Höhlen. Und ich sag dir jetzt mal etwas, was das Schlimmste ist, was man sagen kann über dieses Hörspiel. Es bräuchte gar nicht in Deutschland spielen. Es könnte genauso gut, die Geschichte könnte mit ein, zwei drehen, wäre die in Rocky Beach, ne, irgendeine Höhle, da wären dann keine heiligen Figuren drin, sondern wieder Artefakte und Schmugglerware. Du brauchst diesen ganzen Kolorit, den du da extra in der Schatulle hast, den brauchst du gar nicht für diese Geschichte, weil er das nicht rausnimmt, was da möglich wäre.
Ja, vielleicht ist das aber so ein bisschen wie bei, Thomas Gottschalk 1990, wenn er dann, keine Ahnung, tritt er auf bei Wetten, dass in der Mehrzweckhalle in Kassel und sagt dann, hey, guten Abend Kassel, seid ihr gut drauf? Und alle so, ja, er hat Kassel gesagt, da komme ich her. Weißt du, so, dass man irgendwie denkt so, hey, Deutschland, geil, Schwäbische Alb, schon mal gehört, das sind wir. Also ich glaube, das ist so der Effekt. So ein bisschen stellt er sich bei mir ja auch ein, sonst hätte ich die Folge ja auch nicht genommen. Aber du hast natürlich schon recht, es wird nur gesagt, man erlebt es gar nicht.
Man hört ja gar nicht, wie ist es jetzt für sie? Also ich finde es auch krass, dass überhaupt keine Wege beschrieben werden. Also wir haben ja gesagt, 4 Folgen, sie sind dann quasi in 4 Ländern, in England, der Schweiz, Italien und Deutschland. Und du bräuchtest ja eigentlich so ein bisschen, um das fühlbar zu machen, müsstest du doch mal eine Bahnfahrt haben, wo dann irgendwas kommentiert wird von dem Außen, damit du überhaupt auch merkst, dass es so eine Reise ist, ja auch was Körperliches und eben, es ist wahnsinnig statisch erzählt, die Europareise in 4 Länder, es ist totaler Irrsinn, das nicht irgendwie mitzunehmen als Gefühl. Es gibt dann an einer Stelle, gibt es plötzlich mal einen Weg. Sie fahren ja auch von Deutschland noch, von der Schwäbischen Alb nach Wien, weil das ja einfach scheinbar so um die Ecke liegt. Da kommt ja die Autorin her, deshalb wollte sie das wahrscheinlich auch noch unterbringen. Und auch das ist keine interessante Reise. Es gibt nur einmal plötzlich steigen sie auf ein Motorrad, was sie klauen. Und man hat dann so eine Action-Szene, als wie so eine Autojagd bei einem James-Bond-Film wäre das die Entsprechung, wo man merkte, da hat André Mininger jetzt gedacht, der hat das umgesetzt für Europa. Jetzt machen wir hier mal so ein bisschen Action rein. Also du denkst so, okay, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Bezeichnenderweise in der ersten dieser 4 Europa-Folgen, mit den Diamantenschmuggel heißt die, glaube ich. Das spielt auch am Ende in den Niederlanden. Und deswegen merkt man sich diese Folge, weil sie etwas besser ist, weil es da so eine genau diese Dynamik gibt, die dir hier gefehlt hat.
Aber beim Diamantenschmuggel, wenn ich das noch sagen darf, die erste Folge habe ich habe ja alle Europa-Folgen jetzt auch noch gehört, Europa-Reisen-Folgen, ne? Früher hat der Felix gesagt, so Linus, hör dir doch mal den Hobbit bis morgen an. Es sind 8 Stunden. Und dann habe ich jetzt gesagt, dann nehmen wir jetzt diese 4 Folgen auch mit. Auch der Diamantenschmuggel, der beginnt irgendwie in einem Fahrstuhl. Also auch da würde ich denken, so diese Reise, das hat die Autorin nicht hingekriegt. Zu verstehen, dass man, dass gerade die Folgen, die irgendwo anders spielen, dass die sich anders anfühlen müssen. Dass ich das den Leuten sagen muss, lebt die Frau noch? Ich gehe da mal hin.
Ja, die lebt noch. Kannst du gerne hingehen. Können wir in unseren Roadtrip integrieren. Wo ja, ist ja eh schon klar, glaube ich, die Leute sitzen schon zu Hause, wissen, was passieren wird. Ja, natürlich. Wir werden von dem Weiher, vom kleinen Wassermann, das Routing ist nicht schlecht. Da können wir dann über die Schwäbische Alb zum Brinksitzer Weg und dann erst nach Loch Ness. Das ist ein Routing, das kann man machen. Das ist dann so eine knappe Woche. Das kriegen wir hin. Aber du wolltest, das hast du mir hier reingeprügelt in das Hörspiel, Skript. Ich hätte es natürlich auch noch erwähnt, aber wir gehen mal weiter in der Geschichte. Da taucht eine, und das muss man wirklich der Autorin lassen, eine Figur auf, die so wunderlich ist, auch in der Hörspielumsetzung, dass man nicht so ganz drauf klarkommt. Wir hören hier mal Babette.
Wir haben euch gehört und auf euch gewacht.
Ja, aber was heißt denn wir?
Ich bin die Höhlenfrau.
Frau?
Ist du mal so. Mein Vater hat hier die elektrischen Leitungen verlegt. Hier in dieser Höhle bin ich zu Hause.
Ich finde das tatsächlich, wie du sagst, fast das Highlight, weil es eine Irritation mit sich bringt, offensichtlich eine gewollte, die nicht annähernd aufgelöst wird. Also sie wird von einem Mann gesprochen, man hört es ja. Sie wird aber auch offensichtlich von den Figuren als nicht als Frau wirklich wahrgenommen. Mhm. Dann denkt man so, das ist die Lösung irgendwann. Irgendwann ist die Lösung, warum ist diese Frau ein Mann? Man könnte jetzt dann denken, das wäre irgendwie so total modern, es wäre so trans vorweggenommen. Ja, du identifizierst dich als Frau, bist aber in einem Männerkörper und hast dann dementsprechend auch, klingst du dann auch noch so erstmal und musst dann Hormone bekommen und so, aber das ist ja null die Geschichte, das ist auch 96 niemals gedacht gewesen. Also warum weißt du da was, Felix?
Nee, ich weiß darüber gar nichts, ich finde das sehr lustig. Es ist zum Beispiel so, wenn es so wäre, also wenn es eine Transfigur sein soll, dann wäre ja nicht die Replik, ist nur mal so. Weißt du? Also, sondern, hey, ich folgendes, das kennt ihr vielleicht nicht und so, ich fühle mich einfach so wohler und so, ne? Deswegen denkt man natürlich, das ist irgendwie, hat was Inhaltliches mit der sozusagen Detektivgeschichte zu tun, du hast es angedeutet. Was ich auch interessant finde, ist, wenn das jetzt so ein Grenzfall sein soll, also zum Beispiel jemand, der eine Frau ist, aber so dermaßen unter Tage lebt, das ist ja die Charakterisierung dieser Frau, dass sie ständig nur in diesen Höhlen ist. Also sie ist schon halb verrückt geworden, klar, das spürt man. Und sie ist eben in diesen Höhlen. Und dadurch wird sie irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, männlich oder sowas. Und vielleicht ist das der Grund, dass sie so spricht. Nur dann hätte ich auch eben eine Stimme besetzt, die natürlich so ein bisschen androgyn eher ist und so damit spielt. Aber hier ist ja der männlichste Mann, der das gesprochen hat, der sich auch nicht Mühe gibt, wie eine Frau zu klingen oder so, sondern der ist einfach so ein bisschen so, ne? Also wirklich sehr interessante Entscheidung, das so zu machen, würde ich sagen.
Ja, also da tatsächlich jetzt so im Nachhinein ist das irgendwie das Highlight, weil es sich auch nicht auflöst, weil vermutlich, wenn es irgendeine Erklärung gegeben hätte, dann wäre sie genauso konstruiert wie alles andere an dem Hörspiel. Und diese konstruierten Stränge, das ist so uninteressant. Ja, ich habe dir jetzt hier die halbe Kinokarte gegeben, denn deshalb, und man denkt so, oh Gott, hoffentlich merke ich mir das nicht. Und es verdrängt ein Stück wirkliches Wissen. Und bei dieser Frau, ach so, es gibt keine Erklärung, das ist jetzt einfach, das soll man so hinnehmen, irgendwie originell. Allerdings ist es so deutlich, dass es doch in diesem ja doch sehr unsubtilen Hörspiel, also irritiert, dass es keine Intention haben soll.
Du hast eben schon so ein paar Sachen angerissen. Ich glaube fast, man muss da gar nicht so in jedes Detail reingehen, sondern man kann die als so ein Sammelsurium begreifen. Es gibt ganz viele so technische Punkte, die diesen Fall irgendwie vorantreiben, Dinge, die entschlüsselt werden wollen. Und aber je tiefer man reingeht, desto weniger versteht man sie. Es fängt bei mir ganz konkret an mit dem Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel für die Höhle, in der dann diese Särge entdeckt werden. In diesen Särgen sind dann geklaute Kunstwerke und diese geklauten Kunstwerke werden am Ende mit einem Totenschein in Särgen nach Wien verfrachtet, um dann gegen Lösegeld wieder zurückgegeben zu werden. Das ist der Verbrecherplot. Also nur, wer mal irgendwie sagt, ich habe zu viel Freizeit, ich würde gerne mal ein krummes Ding drehen, das könntet ihr machen. Ich weiß nicht, ob ihr es so machen würdet, aber das ist der Plot. Und in dieser Höhle, die eben zufälligerweise dann eben auch von den drei Detektiven besucht werden will, da gibt es eine Tür und den Schlüssel für diese Tür holt man sich in dem Wirtshaus ab. Der hängt da und der im Wirtshaus sind aber auch alle Teil der Diebesbande und dann kriegen die einen Schlüssel. Und dann ist aber eine andere Tür verbaut und am Schluss hängt aber noch ein weiterer Schlüssel da, wo ich mir denke, ist das, also ich habe das, wo ich dann wirklich Lust hatte, da zu ermitteln selber, überhaupt gar nicht verstanden. Ich habe es mir mehrfach angehört, ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum überhaupt die Verbrecher dann denen den Schlüssel geben, anstatt zu sagen, die Höhle ist dicht, da kann man nicht rein. Alles so Sachen, ich verstehe es nicht. Hast du das verstanden mit dem Schlüssel? Bitte, sag ja.
Nein, natürlich nicht. Also ich bin ja schon emotional ausgetickt, als es hieß, wir holen uns für irgendeine zufällige Höhle den Schlüssel. Eine Schlüssel und Höhle, also da bin ich schon etwas irritiert. Also ansonsten, das, was du jetzt gesagt hast, hat mich ja jetzt auch nochmal erschrocken, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es ja darum geht, dass in den Särgen diese heiligen Figuren überführt werden, damit sie beim Zoll nicht auffallen, statt irgendwie im Kofferraum, trotz Schengen-Abkommens. Aber gut, aber klar, dadurch, dass es ja ein Lösegeld dafür gezahlt wird, müssen sie ja dann wieder zurückgefahren werden. Dann hätten sie ja einfach in dieser Höhle bleiben können. Also warum dieser total schwierige Grenzübertritt? Also der natürlich nötig wird, damit da Särge involviert sind. Aber dann passt es auch nicht so hin. Also ich finde wirklich, das ist so wie eine ganz schlechte Projektarbeit in der 5. Klasse, wenn du nur Konstruktionen hast, um den Fall zu irgendwo hinzuleiten und dann ist aber das noch nicht mal in sich schlüssig. Also es gibt so Müller irgendwie, also mehrere Figuren heißen in diversen Sprachen dann Müller.
Ja. Alle erklär das mal, genau, was damit gemeint ist.
Ja, ich weiß es nicht. Die finden dann raus, dass das Begräbnisinstitut, was die Särge liefert, heißt dann Molitür oder so. Und dann heißt das Müller auf Lateinisch. Und dann gibt's irgendwie noch jemanden, der da auch involviert ist, der heißt dann Müller auf in einer anderen Sprache.
Meunier.
Meunier, wer kennt's nicht? Also, keine Ahnung. Also, das soll dann halt auch so, das sollen halt so Hints sein, das sollen so Hinweise sein, dass man da irgendwie drauf kommen könnte. Aber es ist halt einfach irre. Also, dagegen ist Da Vinci-Komplex oder wie das heißt, das ist ja noch stimmig.
Ja, also wenn man da mal reingeht, das ist schon sagenhaft. Also es gibt Leute, das wird dann herausgefunden, was es eben geschildert. Ah, das ist ja nur der Name Müller in unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Und dann fällt ja Justus auf, die haben ja alle die gleichen Augen. Also die sind alle verwandt, sind alle miteinander verwandt und alle sind kriminell. So, da möchte ich jetzt doch nochmal den Schritt zurückgehen. Mal ganz kurz, bisschen Pausentaste drücken, mal zurückgehen und nochmal alle nachdenken. Also zum Beispiel der Name Scharlau, der kommt, glaube ich, ursprünglich auch aus dem Polnischen. Oder so, hieß dann irgendwie Scharlow oder was weiß ich. Ne? Mhm. Das dauert aber 500 Jahre. Also was genau wird mir hier erzählt werden, dass dann jetzt hier die Sippe Müller, die im 15. Jahrhundert kriminell war und sich in alle Winde verstreut hat, dann wie so, weißt du, wie die Galapagos-Schildkröten, die nach 70 Jahren wieder an den gleichen Strand wollen, wo sie selbst gelegt wurden und da dann ihre Eier ablegen und die finden die 6000 Kilometer entfernt. Ist das so ein Ding, dass die dann genetisch alle voneinander angezogen wurden und sich dann zu so einer Diebesbande zusammengetan haben? Oder haben die sich dann so Decknamen gegeben? Wenn ja, warum haben sie nicht einfach einen anderen Namen genommen, anstatt ihren eigenen in der Übersetzung? Ich weiß nicht genau, ob das wirklich Sinn ergibt oder ob da länger als 8 Sekunden drüber nachgedacht wurde. Ich glaube nicht.
Ja, ich hatte auch verstanden, das sei so eine Art Tarnung, die dann von Justus gelüftet wird. Und wie du schon sagst, also was soll das? Also irgendwer heißt auch Müller. Also nur in der anderen Sprache. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, so oh, hätten die immer schon alle Müller gehießen, dann wäre das ganze Verbrechenskartenhaus in sich zusammengestürzt. Ich glaube nicht, also dass das irgendeinen Zweck der Verschleierung gedient hat überhaupt und deshalb auch nicht wert ist, gelöst zu werden. Ja, es gibt dann eben noch gefundene Überführungspapiere von den Särgen. Es gibt eine Eintrittskarte, die sie bekommen. Es werden Telefonate belauscht. Man kann dann Wahlwiederholung drücken und weiß dann, wo angerufen wurde. Also das sind halt alles so total behelfsmäßige Sachen von Geschichten, die nicht wirklich organisch nach vorne sich bewegen. Sind das so Sachen, die so eingezogen werden. Und dass man so viele davon braucht, ist absolut haarsträubend. Also klar, die Mechanik von den drei Fragezeichen ist dann, man findet ein Gedicht und dann wird das da verlesen und dann hat das irgendwie so eine Bedeutung. Das kommt sehr oft, vielleicht auch zu oft und das kannst du nicht immer bringen. Du brauchst also andere Sachen, die die Geschichte vorantreiben. Aber ich finde das wirklich, das ist schon Satire. Also die Häufung von diesen sinnlosen Verweisen und Hilfestellungen, die dann da überall auftauchen.
Ja, und wenn ich mal kurz einen Gegenpitch machen darf, du hast es ja eben schon erwähnt, eines der Hauptprobleme dieser Geschichte ist ja, es wird was geklaut, was sehr groß ist, ja, und das wird an mehreren halböffentlichen Orten in mehreren Ländern gelagert, anstatt nur an einem Ort, das würde ja noch gehen, oder, halt dich fest, privat irgendwo. Und genau. Wer das Hörspiel bis zum Ende hört, der erfährt ja, dass die eben angesprochene Babette ja auch Teil der Diebesbande ist. Und wir halten mal kurz fest, Babette wohnt alleine am Waldesrand in einem Haus, gilt als verrückt, weil keiner weiß auch, ist sie Mann oder Frau. Die Leute haben Angst vor ihr. Aber da im Keller, sorry, bei mir könnt ihr das nicht lagern. Wir müssen es alles in diese Höhle schaffen, wo wir ständig Leuten dann auch selber den Schlüssel geben, damit sie sich die Höhle angucken können. Das ist der Plot. Da sage ich wirklich Gratulation.
Ja. Also das Einzige, was das vielleicht noch schlägt, ist, ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt, aber es passt so gut hier rein, die Falschmünzer vom Mäuseweg von TKKG. Oh Gott, ja. Da gibt es Leute, eine Diebesbande, die druckt Banknoten, also Blüten, bricht dann in eine Bank ein, nimmt Geiseln, um da reinzukommen. Also sie gehen halt wirklich rein und tauschen das Falschgeld gegen Echtes aus. Wo man sich ja auch immer fragt, so warum sind sie nicht einfach nur eingebrochen, haben das Geld mitgenommen und dann nicht mühsam noch gedrucktes dann dagelassen als Pfand oder was, als Ausgleich.
Ja, die Hörer dieses Podcasts wissen, sobald Linus Falschmünzer am Mäuseweg sagt, ist klar, dass hier ein Autor oder eine Autorin irgendwie Scheiße gebaut hat. Also wenn man das hört, dann weiß man, oh oh. Ja, das hast du mehrfach schon erwähnt und es ist auch wirklich, ja, ich habe das Gefühl, auch dieser Plot könnte bald geschlagen werden von was anderem, was wir hier besprechen.
Ja, ich bin mir durchaus bewusst, es ist ja nicht so, dass ich völlig neben mir stehe, aber ich denke, das ist so, weißt du, das hört man halt gerne, das ist so my way wie von Sinatra. Ich sag dann immer Falschmünzer vom Mäuseweg, da kann ja jeder was mit anfangen mit dieser Geschichte oder zumindest mit diesen Fallstricken, die da auftauchen, wo man sieht so, da wird eine Geschichte aufgeschäumt, die so nicht funktioniert trotzdem.
Ja, und wir haben es jetzt mit diesen Beispielen, die wir da jetzt teilweise auch nur angerissen haben, Telefonate, Fahrkarten, Schlüssel, sonst was, man merkt schon, das, was du vorhin auch geschildert hast, es ist wirklich anstrengend, hier da am Ball zu bleiben, wenn man sich das anhört. Es ist hinten raus, ich habe wirklich große Verständnisprobleme, ganz große Verständnisprobleme.
Ja, also ich habe das gehört mit meinem Lover Quitty Seeds und damit ich das nicht so alleine ertragen muss und wurde unter Tränen gebeten, mir den Scheiß selber reinzufahren. Also ich bin wirklich ganz alleine geblieben und deshalb auch musste das sehr oft hören. Und Felix, der Schluss, können wir den Schlusssatz nochmal hören?
Weiß Mühlnarr, dass sich dieser Brokat in dem Sarg immer noch anfühlt wie Brokat? Kommen Sie, Inspektor. Dürfen wir Ihnen unten in der Gruft das Gruseln beibringen?
es kommt natürlich nicht der Abbinder, dass sie zum Schluss sich auf die Schulter klopfen und sagen so, ach, hier in Deutschland und bla bla bla, ein paar Klischees nochmal hervorgekramt, sondern der Schlusssatz ist einfach so, ja, sie haben ja gesagt, dass sie wissen, wie sich Brokatjacken anfühlen. Das sagen sie jemandem, der die Höhlenführung machte. Und auch der gehört scheinbar zu dieser Augenbande. Und weil der gesagt hat in seiner Führung, dass er weiß, wie die Brokatjacken von irgendwelchen Figuren sich anfühlen würden, ist er scheinbar überführt. Und man denkt dann, jetzt kommt noch die langweilige Erklärung. Aber nein, es hört einfach damit auf. Also es gibt weder einen emotionalen Ausstieg, noch dass das aufgelöst wird.
Da war ich schon raus mit dem Brokat, ich kann mich noch erinnern, aber ich habe schon nichts mehr gefühlt. Wir haben es doch gehabt von diesen ganzen Vorsorgeuntersuchungen, weißt du, wenn du dann da sediert wirst und dann so langsam, so die letzten 3 Sekunden, da, also so war es, ging es mir mehrfach am Ende dieses Hörspiels. Ich habe es wirklich dann auch aufgegeben. Ich habe mich selber aufgegeben in diesem Hörspiel. Aber schön, dass du es mir nochmal erklärt hast mit der Brokatjacke.
Das ist wirklich so hart beschissen, dass vermutlich der Grund sein muss, dass das zu lang war. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass es nicht nochmal ein Epilog gibt, der irgendwie auch überleitet auf den nächsten. Die Reise geht ja weiter. Ne? Der Fall ist nur abgeschlossen, indem der jetzt diesen Satz gesagt hat und wir wissen gar nicht, warum das so ist. Also vermutlich musste gekürzt werden. Also es kann doch niemand denken, dass man das jetzt so versteht, diesen Schluss. Und dass der so schön ist für eine Folge, die eigentlich auf einen nächsten Plot überleitet, auf ein nächstes Land.
Hat dir denn wenigstens so die Akustik gefallen, so die Atmosphäre? Hier Schwäbische Alb, Höhlen, Wälder, Täler?
Auch das ist wirklich sowas von enervierend. Du hast es ja auch eben schon betont, man muss sich ja so konzentrieren. Du musst ja ständig am Ball bleiben, weil es keinen organischen Verlauf gibt von dieser Geschichte. Und dann hört man halt auch so genau hin und ist schon so genervt von diesen absolut blöden Erklärungen, die da an einer Perlenschnur sich aneinanderziehen. Eine Perlenschnur aus Stuhl. Und dann wird die ganze Zeit, hat vermutlich eben André Mininger, ne, möchte das soll ja auch erlebbar sein. Ne, dann brauchst du halt auch Sounds. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, die sehr lange geht. Da reden sie mit dem Restaurantbesitzer, der ihnen da den Schlüssel gegeben hat. Und es kommt die ganze Zeit eine Mücke drin vor. Also es dann, damit man so das Gefühl hat, es ist Sommer. Es kommt dann so. Und du denkst, es kann nicht wahr sein, ja. Du musst halt versuchen, dieser Geschichte zu folgen. Es kommt so unangenehme Akustik dann immer noch rein, die dann vermeintlich die Audiokulisse sein soll. Also, ne, es gibt ja auch so, das ist nicht gut abgemischt, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch so 10 Szenen im Schrottplatz, wo der verkackte Rabe sehr viel lauter ist als sonst, der Blackie und meine
Rabe.
Güte. Ja, dieser Myna, also dieser Schwarze, ne? Habe ich es richtig, glaub schon.
Ei.
Dass der dann da so reinkrächzt und oder ich habe auch eine Szene, wo sie so laut immer mit so Tassen klappern und das tut richtig weh im Ohr. Und es kann doch nicht sein, auch wir haben ja einen Podcast und da ist ja immer die Frage, wie laut machen wir die Musik, diese Hintergrundmusik beim Klappentext und beim Quiz. Na, ich will das immer ein bisschen lauter haben, aber ich weiß auch, man kann das doch einstellen. Das kann doch nicht wahr sein, dass die diese Soundkulisse so laut da machen und auch so nervig. Oder hast du mit der Mücke, ne, das klingt ja auch eher wie wenn man Mexiko zeigen möchte, so, oh, also etwas Tropisches. Also
wir machen jetzt hier mal den Ausnahme der Rose Faktencheck. Ich habe eben schon reingebrüllt beim Raben, da muss ich nochmal reinbrüllen. Ich glaube auch das Tier stimmt nicht. Ich würde sagen, es ist eine Fliege, aber hört doch mal selber.
2 Speckbrote.
Auf einem Teller oder auf 2?
2 Gäste.
Die Brote sind schon fertig. Warte, ich hole noch einen Teller.
Just, diese Stimme, die habe ich gestern schon mal gehört.
Ich wäre bei Fliege, einfach weil Fliege für mich zu diesem dreckigen alten Wirtshaus besser passt. Weißt du, da kommen die Schinkenbrote und dann ist dann so eine riesige Schmeißfliege. Ich kenne das so aus Zeiten, als wir im Allgäu im Herbst immer Urlaub gemacht haben auf dem Bauernhof. Da gab es wirklich diese Fliegen, die so ein Klischee sind. Und da dachte ich, ach stimmt, wenn da Kühe sind in der Nähe, dann gibt es solche Fliegen.
Ah, okay.
Die hat es eher erwartet.
Also
schon viel besser, was?
Ja, finde ich jetzt richtig gut. So eine grüne Schmeißfliege. Also Nee, aber natürlich nervt es auch damit, aber zumindest ist es jetzt vielleicht dann etwas etwas inhaltlich anders verortet. Eine Mücke wäre ja auch denkbar, aber jetzt auch nicht ganz so passend. Ja, gut, eine Fliege, um zu zeigen, dass das ein scheiß Restaurant ist, meinetwegen. Aber dennoch, also da gibt's einige solcher Sachen, also dass so akustisch, dass so aufgewertet werden soll und man zieht's einfach nochmal richtig runter, weil man's nicht gut abgemischt hat und weil es viel zu penetrant eingesetzt wird.
Generell so diese ganzen Örtlichkeiten, du hast es schon erwähnt, das ist, wird so eingestreut, aber es wird gar nicht gelebt, das würde ich auch unterstreichen. Aber nur noch mal zur Erinnerung, also dieses Kloster, um das es dann auch geht, wo sie auch drin sind, das habe ich mir vorhin erst bei Google angeschaut, also mit diesen Fresken, Freskenmalerei und auch mit den Figuren, das kann man sich bei Google anschauen. Googelt mal Kloster Zwiefalten, dann seht ihr das. Da sind an der Seite tatsächlich so Säulen und da stehen Figuren drauf. Um die geht es hier tatsächlich in dem Hörspiel. Fand ich eigentlich ganz schön. Also ich war viel bei Google Maps unterwegs gewesen. Den, nur zur Erklärung, den Gasthof zur Brücke, den kann man sich noch auf so einschlägigen Hörspielseiten, ich glaube bei rockybeach.com gibt es auch Fotos, alte, also weil den gibt es tatsächlich auch mit der Theke, wo der Schlüssel dahinter hängen müsste. Ich glaube aber, das gibt es nicht mehr, den Gasthof. Entweder heißt der anders oder die Flut hat ihn weggespült oder ich weiß nicht was, pleite gegangen. Das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man ja auch natürlich mal ein Zimmer buchen können.
Ja, also das fände ich, wenn das so eine große Rolle auf unserer Europareise hinter den Hörspielen hinterher so mitmachen dürfte, das fände ich irgendwie ein bisschen lame, weil es doch auch einfach nicht so schön inszeniert wird. Es ist ja jetzt klar, du bist verrückt und dann hörst du irgendwie was aus der Schwäbischen Alb, Leichlingen, der Blautopf und dann geht da so das Kopfkino bei dir los. Aber Felix, das ist nicht auf diesem, was du da hörst, das ist nicht auf diesem Hörspiel drauf. Also da ist wirklich nichts, da ist nur, es wird Speckbrot genannt. Und selbst da würde ich sagen, das ist doch gar nicht so ein Gericht, wo jeder denkt, so ach typisch, sie sind mal wieder in Deutschland, ne, beim Essen Speckbrot, was soll das überhaupt sein? Klar, du musst nicht Rippchen mit Kraut oder so nehmen, damit es authentisch ist, aber ein bisschen etwas, ne, gibt uns ein paar Brosamen, streut uns BJ Harvey ja nicht hin.
Ja, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, wo wir bei den Speckbroten sind. Das andere finde ich viel schlimmer, dass sie Apfelsaft bestellen. Können sie ja gerne machen, aber das wäre doch jetzt, ne, wenn es da Twitter schon gegeben hätte, hey, wir können ja nicht dieses geile Twitter-Klischee bedienen mit dem Apfelschorle. Wo dann Justus sagt, wie, ihr macht da Wasser mit Kohlensäure rein? Wie schmeckt das denn? Und dann, oh, lecker, lecker.
Oder so, genau.
Ne? Ja, wäre möglich gewesen, aber nein. Gibt es leider nicht. Ich hätte ja schön gefunden, ehrlich gesagt, weil auch die Serie ja damals wirklich schon ziemlich im Arsch war. Und wenn man dann schon sagt, ihr geht nach Deutschland, ich hätte es echt geil gefunden, wenn die TKKG getroffen hätten. Da hätten die Fans dann damals gesagt, das geht doch nicht. Aber ich sag dir, heute wäre es eine Kultfolge.
Auf jeden Fall, da ist ja so viel liegen geblieben. Erstmal diese Identifikation, indem man irgendwas Deutsches reinbringt. Also klar, wenn man im Blautopf groß geworden ist, meinetwegen hat man da hier vielleicht irgendwie, wird man da bedient. Aber genau wie du sagst, dann käme TKKG, man, das wäre alles episch gewesen. Also, aber stattdessen hat sich das Skript auf offener Straße in die Hose geschissen.
Eingeschissen. Ja, absolut.
Ja, man kann es nicht anders sagen. Das ist halt einfach, das ist so Autorensprech, ne? Aber so sagt man da.
Was ist dir denn von den Sprechern und Sprecherinnen hängen geblieben? War da irgendwas dabei? Über Babette haben wir ja schon gesprochen.
Ja, ich würde aber schon gerne über den Sprecher von Babette was sagen. Wie heißt er? Michael von Rospat? Oh Gott, ja. Ich wurde doch schon wieder so gelobt für meine gute Recherche, aber ja, genau so stimmt es. Und der fasziniert mich tatsächlich sehr. Und ich hoffe, dass irgendwann, wenn der Bobcast 2034 auch bei dieser Folge hier angekommen ist, dass da Andreas Fröhlich einfach mal auspackt über diesen Sprecher. Der ist mir ein absolutes Rätsel. Ich kenne ihn von etlichen TKKG-Folgen, zum Beispiel von Fieser Trick mit der Nummer 100. Das war die Folge, die 100. Folge von TKKG, da taucht er auf. Und man kann ja sagen, dass er ein guter Sprecher ist oder dass er eine schöne Stimme hat, dass er das gut macht. Aber er kommt, ich habe auch nochmal nachgeschaut, er ist geboren in Frankfurt am Main und man hört, dass er hessisch spricht.
Ihr seid zu groß. Als kleines Kind bin ich immer durch eine Spalte gekrochen. Damals war noch vieles anders.
Und das spricht er eben auch in diesen TKKG-Folgen. Und auch hier hört man, Babette ist wieder Hessin. Und ich verstehe es nicht. Weißt du, du hörst ja nicht, der Sprecher ist Hesse, sondern du hörst, die Figur spricht Hessisch. Und das ist ja dann die Frage, die sich dann an die Story stellt. Warum ist es wichtig, jetzt zu erfahren, wo diese Figur herkommt? Aber es liegt ja nur daran, dass der nicht richtig Hochdeutsch sprechen kann. Wieso besetzt man Sprecher, die nicht Hochdeutsch sprechen können?
Ja, oder warum nimmt man dann nicht erst recht jemanden aus der Schwäbischen Alb? Also wenn du es haben willst, hättest du ja machen können. Das wäre, ich hätte es scheiße gefunden, aber es wäre ja eine Idee gewesen, dass du hier lauter Leute nur Schwäbisch reden lässt.
Genau.
Wäre auch Kult gewesen heute. Aber ja, ist ein bisschen rätselhaft. Mir ist der Dialekt gar nicht so aufgefallen bei dem Babette-Sprecher. Aber dass er irgendwie einerseits eine interessante Klangfarbe hat und da schon auch teilweise ungewöhnliche Sprachmelodien hat. Es ist aber immer die gleiche. Also er macht jeden Satz auch immer gleich, behaupte ich. Also er hat auch nicht so wahnsinnig viel Talent. Zumindest hört man es hier nicht raus.
Nee, er klingt ein bisschen wie Heinz Schenk zum Blauen Bock, finde ich. Das höre ich dann immer bei ihm. Und ich konnte im Internet nur finden, dass er eben auch Sprecher ist und hat aber nicht so richtig so Fame gewonnen. Also er hat schon einiges gemacht, aber jetzt auch nicht so viel, dass man sagen würde, okay, das ist halt einfach so eine Ikone und so funktioniert das und da gehört das halt auch dazu, sondern dass es halt irgendwie ein bisschen auch zufällig wirkt, das. Und werde jetzt mal Folgendes pitchen, Felix. Also ich habe bisschen den Verdacht, dass es zu der Zeit das Budget bei Europa nicht hergegeben hat. Du hast ja auch gesagt, da lief es ja nicht mehr so gut, ne? Die Absatzzahlen sind eingebrochen und dass man bei den Sprechern gespart hat und dass man, ne, wir kommen jetzt auch gleich nochmal drauf, in den Nebenrollen sind absolut Leute von der Straße aus der Mülltonne besetzt worden. Also und auch Grüße an dieser Stelle, wenn Sie es noch hören. Und auch eben Michael von Rospatt. Also ich habe das Gefühl, es ist eher so ein bisschen, da war Kommissar Zufall, der war vielleicht gerade da. Und man hat gedacht, na, dann machen wir das doch mit dem. Wir haben keine gute Frauenstimme, sondern der ist hier wegen was anderem hier. Dann legen wir das doch mal so an, wenn das eher so eine männliche Frau ist.
Eine dieser Nebenrollen ist auch bezeichnenderweise nicht erwähnt in der Sprecherliste, ist eine Passantin. Ich sage das jetzt mit so einem Fragezeichen, weil ich nicht mal die Szene verstehe, in der das passiert. Ich weiß nicht, ob eine Frau mit einem Hund vorbeiläuft oder ob die da sitzen. Also das ist schon schwierig an diesem Hörspiel, dass man manchmal auch gar nicht weiß, was ist eigentlich die Situation. Auf jeden Fall läuft sie vorbei oder steht daneben und sagt dann das hier ungefähr.
Entschuldigt, dass ich mich in euer Gespräch einmische, aber sprecht ihr von Babette?
Ja, wenn Sie die unheimliche Frau aus der Sontheimer Höhle meinen, ja.
Babette Erbele ist die Tochter eines berühmten Höhlenforschers, der lebt allerdings lange nicht mehr.
Bei ihrem Alter ist das klar.
Führt sie nun Gruppen oder nicht?
Seltener, als sie selber glaubt. Manchmal ist sie etwas verwirrt.
Nicht nur, dass das keine Sprecherin ist, die das schon mal gemacht hat, meines Erachtens, sondern sie hat diese Sätze auch vorher noch nicht gelesen. Zum Beispiel ist es auch kein Problem, dass sie Babette Erberle sagt, weil sie sich halt verlesen hat. Ja, nee, das reicht, nehmen wir. Ne? Ah, das ist echt schwierig. Also vor allem, wenn man bedenkt, ich habe es vielleicht auch schon mal erwähnt, ich habe ja vor 100 Jahren mal ein Praktikum gemacht beim WDR Hörspiel und dann habe ich da gesessen in der Ecke, ganz normal nichts zu tun bekommen und dann hieß es irgendwann, Felix! Ich so, was? Hier ist jemand nicht besetzt. Kannst du das machen? Ich so, ja, meine Stunde. Und dann wurde ich da reingejagt in diesen riesigen schalltoten Raum, wo man so Beklemmungen bekommt, weil man gar keine Raumakustik mehr hat. Also, ne, alles ist tot. Und da sollte ich irgendwas rufen. Ich glaube, es waren zwei Wörter. Irgendwie, hey du! Oder sowas. Ich glaube, es war so eine Demonstrationsszene. Da sollte jemand im Hintergrund rufen. Also im Prinzip das, was hier auch immer dann André Mininger machen darf. Und ich habe das gemacht und habe da angeboten. Hey, hey, du, hey, komm mal her. Irgendwie sowas. Und dann war immer Stille. Und dann über das Mikro, was ist so ein Lautsprecher da drin? Und dann hörst du, ja, mach's nochmal. mach's mal ein bisschen lebendiger. Ich so, yeah. Und als ich dann rauskam, war schon die Assistentin am Telefon und hat schon das Besetzungsbüro angerufen, weil sie doch jemanden noch für Geld bestellt haben, der das macht, weil ich zu schlecht war. Und deswegen kratzt das auch so ein bisschen an mir, wenn ich sowas höre. Anderswo ist das scheinbar möglich, sich da hinzustellen und einfach dann nicht mal die Wörter abzulesen, richtig, die da stehen. Das würde ich noch hinkriegen.
Ja, und ich meine, das sind ja die drei Fragezeichen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Produktion, wo klar ist, da ist das Budget nicht da, da ist die Marke nicht da, da ist der Franchise nicht irgendwie entwickelt. Also ich finde es schon fahrlässig, dass man das so gemacht hat. Ich beschwere mich ja immer, dass Verwandte besetzt werden von den Hauptsprechern und von natürlich der Hauptbetreiberin Heike Dine Körting. Aber hier habe ich das Gefühl, die Verwandten haben sich schon von der Marke abgewendet. Also, und es ist niemand mehr übrig geblieben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Heike Dine spricht ja auch manchmal dann selber, ist auch nicht so gut. Man hört eben auch ihren Hamburger Dialekt auch raus. Aber dann hätte sie ja noch einspringen können. Aber sie kann uns doch nicht diese Frau, die du uns da gerade vorgespielt hast, anbieten. Ich meine, auch wir Kids haben Standards noch gehabt damals.
Und das stimmt.
Ach, dann komm, dann mach doch noch mal, zum Schluss kommt noch ein Polizist. Ne, wir sind in Wien und klar, es wäre ein bisschen Schmäh, wäre auch schön gewesen an der Stelle. Aber gut, auch dafür hat es nicht gereicht, sondern es war wieder jemand, den sie im Supermarkt scheinbar mitgenommen hat. Und der spricht so.
Was ist eigentlich hier los?
Sir, dürfte ich Ihnen als erstes unsere Karte zeigen?
Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ihr kommt aus den Staaten? Was soll denn dieser Blödsinn?
Das ist ja sowas, was immer wiederkehren muss in einem Hörspiel, dass die Karte der drei Fragezeichen vorgelesen wird. Und es gibt natürlich Fälle, wo das nicht ganz so gut reinpasst. Hier ist vielleicht der König davon. Und deshalb in dem letzten Take wird nochmal die Karte verlesen. Und es macht wirklich gar keinen Sinn. Und dann sagt dieser Polizist dann eben auch nochmal was, um das vielleicht scheinbar uns das Gefühl zu geben, jetzt ist der Fall gelöst. Aber ich glaube, seine Karriere endete damit auch.
Ja. Denk mal drüber nach, ob er diese Karte, die er da in die Hand nimmt, ob er da einen englischen Text vorliest oder einen deutschen. Da habe ich mich mit auseinandergesetzt und man wird verrückt, je länger man drüber nachdenkt. Denn es muss ja ein Englischer sein, aber wir wissen ja, es ist ein Deutscher und also es gibt keinen Ausweg. Ihr seid gefangen in diesem Denkgefängnis und ihr kommt niemals raus. Aber das möchte ich dem Hörspiel nicht vorwerfen. Wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass es im deutschsprachigen Raum gespielt hat. Und ich finde es auch schön, bevor die Leute schreiben und sagen, habt ihr das denn nicht gehört? Natürlich haben wir es gehört, dass natürlich André Mininger auch nochmal auftaucht und er will sein Geld zurück.
Die Führung ist zu Ende.
Das ist ja wirklich eine Frechheit.
Lasst ihn nicht.
Ja, Highlight, immer wieder.
Ja, in Hörspielen, wo André Mininger schon der beste Sprecher ist, da muss man wirklich vorsichtig sein.
Ansonsten noch ein paar Fun Facts vielleicht. Ich glaube, ein Fazit können wir gleich nochmal versuchen. Solange noch, soll es noch ein bisschen lustig werden. Was mir gut gefällt ist, du hast es erwähnt, der Beginn des Hörspiels ist ja schon schwierig, weil plötzlich Alexandra da ist, eine Frau, die man jetzt noch nicht hinlänglich kennt aus dem Drei-Fragezeichen-Universum. Aber sie war ja in der Vorgängerfolge schon dabei, wir haben es erwähnt, die Schattenmänner. Und sie lädt da am Ende die drei Fragezeichen nach Deutschland ein, in ihre Heimat und bietet dabei auch einem Mädchen aus Rom an, mitzukommen, beziehungsweise Justus ist es, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Wir hören mal eben die Stelle, denn sie wird von Verbrechern verfolgt.
Und wohin?
Nach Deutschland. Und dich laden wir ein, mitzufahren.
Ist das wirklich wahr?
Ja, du kannst unmöglich hierbleiben. Es wäre viel zu gefährlich. Ja. In der Bande wird sich herumsprechen, dass du geredet hast. Irgendjemand könnte sich rächen.
Und ich fahre auch zurück nach Deutschland. Bei meinen Eltern kannst du sicher mal eine Zeit bleiben.
Dieses arme Mädchen, das in den Schattenmännern verfolgt wurde und nach Deutschland geholt werden sollte, von dem ist ja in unserem Hörspiel nicht mehr die Rede. Was will mir jetzt hier die Autorin Brigitte Johanna Henkel-Weithofer sagen? Dass die dann doch umgebracht wurde von den Verbrechern
Ja, dass es einfach, dass es keine Links gibt zwischen diesen Folgen, zwischen diesen Reisen. Also wird hier ja wirklich besonders deutlich. Die Figur wird ja Spinne genannt. Ich habe mir ja die Schattenmänner auch nochmal angehört. Und an die bindet man sich eher noch als an Alexandra, habe ich so das Gefühl. Weil das so eine troubled Figur ist, die so komisch aussieht und da von der Straße kommt und erst Bob mit verschleppt oder so oder daran beteiligt ist und dann ja überläuft zu den drei Fragezeichen, eigentlich die wirklich viel interessantere Figur. Aber, wie du schon gesagt hast, sie wird offensichtlich geopfert. Es gibt ja diese Alien 3, den von David Fincher, den mögen wir Fans nicht, weil er in den ersten Minuten alles, was im zweiten Teil passiert ist, also die Kontinuität so hinwegwischt. Da sind dann halt alle tot, die da mühsam im zweiten Teil noch gerettet wurden, damit nur noch Ripley weitererzählt werden kann, Sigourney Weaver. Und das ist schon sehr schlechtes Plotting, finde ich. Also nur dann, dass es noch schlechter geht, indem man einfach das auslässt. Also wirklich, wo es, wie ich vorhin schon ja sagte, wo es eher ins Handwerkliche geht. Das ist ja gar nicht mehr so eine Sache so, wie macht man das? Ist das stilistisch so oder so besser? Das ist ja immer Interpretationssache. Aber die Figuren einfach rüberzuziehen, aus dem Fall davor und dann nicht mehr anzusprechen. Also da fehlt doch einfach was.
Was nicht fehlt, ist die schulische Bildung, die wir hier mitkriegen, zumindest am Rande. Wir lernen nicht so viel über Höhlen oder Löcher im Berg, wie zum Beispiel in der Silbermine. Ich habe es neulich erst erwähnt, was ich dafür wertvolles Wissen über Kupfer und Gold und Silber mitbekommen habe. Aber hier lernen wir ja zumindest das mit den Stalagmiten und Stalaktiten. Willst du es nochmal erklären?
Ja, also ich kann mir das merken, Stalagmiten, das sind die, die von unten nach oben wachsen und das merkt man sich wegen Mieten, weil die Mieten ja auch immer bis unter die Decke steigen, ne? Stichwort Vonovia enteignen.
Ist das jetzt die Woke 2024 Version von dieser Eselsbrücke? Also du willst mir sagen, du hast noch nie gehört, dass man sich Stalaktiten wiederum merken kann? Er guckt mich wirklich so an, als hätte er es noch nie gehört. Okay, also ich habe mir das nicht ausgedacht, ich zitiere nur, ja. Weil du weißt schon, wegen Titten, ach, die ja dann auch nach unten hängen aufgrund der Schwerkraft. Das ist nämlich die andere Seite, so kannst du es dir auch merken. Ah. Wie gesagt, habe ich mir nicht ausgedacht, aber in meiner Schule hat man es so gelernt.
Ah, entschuldige mal, also ich war schon im etwas vornehmeren Teil von Hanau in der Schule.
Offenbar.
Ja, also merkt euch diese Eselsbrücke, die Felix euch gegeben hat oder nur die Hälfte von mir dann am besten. Ja, aber natürlich, das gehört auch zu Höhlen. Also wenn man ganz großzügig sein will, dann kann man sagen, dass das Höhlenthema zumindest akustisch und in der Story bedient wird. Ne? Es wird nicht gut gemacht, ist kein spannender Fall, aber irgendwie ist es da. Das Deutschland-Thema ist nicht gelöst, es ist das Reisethema nicht gelöst. Es ist wirklich, wenn man es nur singulär hört, eine der allerschlechtesten Folgen, die zumindest mir bekannt sind aus diesem Franchise. Ich habe dann nochmal, habe ich ja gesagt, die Schattenmänner und den Diamantenschmuggel, die anderen Folgen gehört und habe dann so ein bisschen zumindest verstanden, wie das so halbwegs zusammengehört. Es hängt ja nicht zusammen, aber es gehört zusammen. Also wenn man alle Folgen hört, dann ist es etwas besser. Aber wenn ihr jetzt nur diese Folge hört, aus Liebe zur Ausnahme der Rose, dann mein Beileid. Dein Fazit ist, wir müssen da auch wieder hinfahren oder was? Also ich habe schon gemerkt, dass du bei diesen komischen, skurrilen Orten da schon ein bisschen angesprungen bist. Also das ist dein Trigger.
Ja, also ich sag mal so, du kennst das ja auch von Tourneen. Wie habe ich vorhin schon erwähnt, das Wort, das Routing, ne, für Thorsten, also die Wegeführung, die man anlegt, wenn man von A nach B kommen will, die ist ja wichtig. Deswegen ist es so ein bisschen, wie wenn du halt dann, keine Ahnung, du hast den München-Auftritt und dann hast du den nächsten in Berlin und dann sagst du halt, dann machst du noch Fürth oder Ulm. So, ne?
Ja.
Ich finde, man kann es mitnehmen, aber ja, ich gehe da mal privat hin, aber ich glaube, ich werde nicht sehr emotional sein wegen dieser Drei-Fragezeichen-Folge. Das wird wohl nicht passieren.
Ja, ich will es dir auch nicht wegnehmen. Also ich freue mich auf diese Reise, die wird ja immer illustrer und wahrscheinlich ist es dann auch lustig, wenn wir da im Blautopf schwimmen oder was ist das? Ist das ein Weiher oder eine Höhle? Wie war das?
Ich hatte mal ein Geomagazin ganz, ganz früher, da war der vorne drauf, so ein ganz richtig, richtig blau schimmernd, so ein Loch, also so ein Teich und dann geht der aber in so ein endlos langes Höhlensystem über.
Mm.
Kann man schwimmen, ob man es darf, weiß ich nicht. Naja, egal.
Na, klingt
so, jetzt. Lass doch mal übergehen zu deinem Quiz. Du bist doch schon ganz aufgeregt, merke ich.
Genau, es gibt ja auch immer ein Quiz am Ende jeder Folge und es ist besonders spannend. Also hier zu dieser Folge weiß ich sehr viel, weil ich sie mir sehr oft anhören musste, um sie zu kapieren. ob das geschehen ist, weiß ich nicht, aber ich bin auf alles gefasst. Felix, gib.
Es gibt ein Quiz, nein, heute gibt es zwei Quizze. Ich mache noch eins außer Konkurrenz, ne? Da musst du jetzt nicht richtig antworten, du wirst es auch ohnehin nicht schaffen, aber ich wollte es unbedingt trotzdem vorschlagen. Wie heißt die Autorin unserer Folge mit vollem Namen? Birgit Johanna Henkel-Waldhofer, Brigitte Jorinde Henkel-Waldhofer, Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer oder Brigitte Johanna Henkelmann der Dritte?
Eins und drei waren doch identisch, oder?
Birgit Johanna Henke-Waldhöfer.
Ah, dann ist es drei.
Okay, richtig, gut. So, man hat es vorhin schon gehört, das war jetzt nicht das richtige Quiz. Das Richtige kommt jetzt natürlich erst. Ich habe es schon mal erklärt, Linus hat es auch schon mal erwähnt, wir haben hier schon so ein Skript, an das wir uns mehr oder weniger halten. Und da kann man auch so persönliche Botschaften dem anderen nochmal vermitteln, die hier aber gar nicht vorgetragen werden. Und da habe ich hingeschrieben, jetzt beim nächsten Punkt, das Quiz, dein persönlicher Horrortrip über den alten Kontinent. Weil ich ja weiß, wie wichtig Linus das Quiz ist. Und ich wusste, was er ja schon längst auch bestätigt hat, dass er sich manisch alle Folgen der Europareise der drei Fragezeichen anhören würde, aus Angst, da würde was gefragt werden raus.
Ungefähr, ja genau, so ist es.
Gut. Was ich hier aber nicht verraten habe, ist, welchen alten Kontinent ich denn meine. Deswegen für dich die Frage, in welcher Folge reisen die drei Fragezeichen nach Afrika?
Ach Mist, ich dachte, du sagst Marlos, Xantilon, der verlorene Kontinent, der unterging mit Atlantis.
Das tut mir leid. Mal gucken, wie gut du vorbereitet bist. In welcher Folge reisen die drei Fragezeichen nach Afrika? Ist es A, der rasende Löwe? Folge 15. Ist es B, SMS aus dem Grab, Folge 129? Ist es C, der schwarze Skorpion, 120? Oder ist es D, die drei Fragezeichen und der weiße Leopard, Folge 212? In einer dieser Folgen, es ist auch die einzige, wie hier bei der Deutschlandfolge, die einzige überhaupt, glaube ich, reisen die drei Fragezeichen nach Afrika.
Ja,
hast du eine Idee?
Sag noch mal bitte, ich habe es mir nur halb notiert.
A, der rasende Löwe, B, SMS aus dem Grab, C, der schwarze Skorpion, D und der weiße Leopard.
Okay, also der rasende Löwe kann ich natürlich ausschließen, weil ich so schlecht ja dann doch nicht drin bin in deinem Lieblingsfranchise. Na, das ist doch das, wo in den Gitterstäben da was versteckt
Box, ist. Box, Pix, X, Xbox. Könnte ein spezieller Kabelcode sein. Ja.
Okay, ja, dann fällt ja auf, dass es dreimal Tiere sind und einmal nicht, oder? Würde ich sagen. Und also Skorpion, Löwe und Leopard und SMS. Wenn man mich jetzt fragen würde, was passt nicht dazu in diese Reihe, würde ich denken, es wäre SMS. Vermutlich würdest du ja. Aber ich glaube, du denkst so, das ist zu einfach. Wenn es tatsächlich ein Tier wäre, was es in Afrika möglicherweise gibt, dann würdest du denken, das mache ich nicht als Quiz, weil das ist zu einfach. Deshalb sage ich mal SMS. Aus dem Grab.
Also ich bin eigentlich viel intelligenter, weil ich das alles mitgedacht habe und das halt trotzdem so gemacht habe. Aber du denkst tatsächlich, ich bin zwei Ebenen drunter und bin so dumm, dass ich es so gemacht habe. Also das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Aber das Ergebnis ist das gleiche, du hast recht tatsächlich.
Nein! Ja.
Aber ich habe es aus doppelter Cleverness so gemacht. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass du mich für so blöd hältst. In SMS aus dem Grab sind sie, ich muss es wirklich zitieren, denn ich habe die Folge nicht gehört, sind sie am Ende in Ägypten.
SMS also jetzt auch nicht irgendwie,
jetzt auch nicht Zentralafrika, aber sie hängen wohl in Ägypten rum.
Ein ziemlich verheißungsvoller Titel. Müssten wir uns auch mal reinpfeifen. Ist bestimmt super.
Das machen wir. Denn wir haben jetzt ja wieder 4 Wochen Zeit, bevor du mit einer Art, ich kann das leider nicht ausrechnen, weil ich zu dumm bin, mit einer Art Weihnachtsfolge, glaube ich, zurückkommst. Irgendwie um den Dreh auf jeden Fall. Weißt du schon, was du machen wirst?
Nee, diese Folge ist die Dezember-Folge. Das hast du den Leuten an Weihnachten kredenzt hier. Fröhliche Weihnachten, Friends. Das hat der Felix für euch.
Dann kommst du nach Weihnachten, weil ich hatte ja neulich gesagt, wir kommen nur noch einmal im Monat. Das stimmt ja gar nicht. Wir kommen ja alle 4 Wochen. Das ist ja weniger als ein Monat. Es verschiebt sich immer ein bisschen, verstehst du? Wir kommen gar nicht irgendwie immer am Anfang des Monats, sondern das verschiebt sich ständig.
Ja, das glaube ich nicht. Wir sind doch immer im ersten Sonntag des Monats kommen wir doch jetzt raus.
Machen wir das. Da reden wir nochmal drüber.
Das kann sich doch keiner merken, wenn das dann plötzlich so alterniert durch die 4 Wochen. Nee. Ich würde sagen, immer am ersten Sonntag im Monat.
Wir gucken mal. Ihr werdet ja erleben, wann diese Folge erscheint. Vielleicht ja, auch Spaß. Erst im Frühjahr.
Ich habe euch wirklich was Affengeiles mitgebracht. Wenn ihr euch hier durchgebissen habt durch das Geheimnis der Särge, freut euch der gute Linny. Ja. Das wird ein großes Fest.
Ja, SMS aus dem Grab, Folge 129 wird es wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ich weiß es auch noch nicht und sage bis dahin, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Ausnahme
der Rose.